Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Hendrik Heine.
Herzlich willkommen zu Heartbeat, dem Podcast von Think and Loved. Wir sind schon in Folge 4. Ich sitze zusammen mit meinem Co-Host, langjährigen Freund, Partner, Kollegen Hendrik. Fast 20 Jahre haben wir zusammen auf dem Puckel. Und wir begrüßen heute eine sehr liebe Branchenkollegin, Christina Wohlitz. Sie hat an der Leuphania unter anderem studiert. Einen Namen, den ich gerne in meinem CV hätte. Sie war bei den Chaos-Piloten mal zur Weiterbildung. Einen Namen, den ich sehr gerne in meinem CV hätte. Sie hat im Trendbüro gearbeitet, bei Wippermann, bei Scholz & Friends, Sina Schrader, immer Funktion in der Strategie in der Regel und gehört zu den wirklich renommiertesten Menschen in unserer Branche und ist seit dem Februar 2022 CEO und MD von Different mit 3F geschrieben. Und wir machen uns, haben schon lange den Witz immer draus gemacht, wir müssten eigentlich fusionieren, dann würden wir Think Different heißen. Und wir sind jetzt über eine gemeinsame Mutter, nämlich die WPP, ja sowas wie Stiefgeschwister, aber Stiefgeschwister, die ich sehr, sehr mögen. Ich habe Christina auf dem Marketing-Tag richtig kennengelernt und schätzen gelernt, weil sie Asper Klug in einer Podiumsdiskussion auch meinem Thema und mir so ein paar Dinge rübergeworfen hat, wo ich sehr drüber nachgedacht habe. Und wir freuen uns riesig. Und Hendrik, vielleicht ergänzt du nochmal, wie ihr euch kennengelernt habt. Und dann sind wir schon wieder.
Ja, danke, Michael. Ich schließe mich deiner Freude und Begeisterung und ich möchte sagen Euphorie an. Es gibt Menschen, mit denen ich das Gespräch suche, weil ich weiß, danach bin ich schlauer, inspirierter, freudiger, nachdenklicher oder auch all das zusammen. Und das ist mit Christina tatsächlich der Fall. Deswegen bist du, Christina, ein spontaner sofort Wunschgästin von uns gewesen, als ich zu Michael gesagt habe, ich habe Christina gefragt, Christina hat Zeit, hat Michael gesagt, lass uns das sofort machen. Wir haben uns ja auch im Business kennengelernt, was wiederum auch mir zeigt, wie toll unser Business ist, was für tolle Leute rumlaufen, welche guten gemeinsamen Themen man hat, die auch eben über das vielleicht auch mal Erwartbare hinausgehen. Hallo Christina.
Ja, hallo. Was eine Lobeshymne. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll.
Wir haben viel zu lange gelabert.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir haben zu lange gelabert. Das Konzept ist heute spontan. Wir reden einfach über dich und du sagst, aha, naja, wer dir meint, oder? Das ist die Überraschung nicht für den heutigen Podcast.
Keep going.
Ab jetzt 80% Redezeit für dich.
Wir haben, wenn ich mal Intro machen darf, es gibt ganz viele Dinge, über die man mit Christina, über die wir mit dir sprechen könnten. Es gab einen, wie ich finde, sehr aufsehenserregenden Post zum Anfang des Jahres, wenn alle ihre Baujahrsgedanken und Reflexionen des Jahres und so weiter in einer gewissen Austauschbarkeit posten, hattest du 6 Punkte, die nicht nur mich, sondern viele Leute total angezündet haben, zum Nachdenken diskutiert, zur Diskussion gebracht haben, in die Diskussion geführt haben. Und da ich ganz offen gestanden die Gefahr sah, mit dir Stunden um Stunden zu sprechen und uns komplett zu verlieren in all den Themen, die es gibt auf dieser Welt, dachten Micha und ich, lass es mal mit Christina zu ihren 6 Punkten sprechen. Und lass uns mal die Chance haben, sozusagen jetzt die Extended Version von deinen 6 Punkten zu haben. Und das würden wir gerne heute mal machen. Das heißt, wir würden vielleicht gerne, wenn ich darf, oder Michael, wir wechseln uns ab, Stichwortgeber sein. Und dann gibt es uns vielleicht die Freude und Ehre, heute 2, 3 Gedanken. Was hast du dabei gedacht? Was steckt da so für dich drin? Warum sind diese Punkte wichtig gewesen, einmal zum Ausdruck zu geben? Machen wir das mal?
Finde ich cool.
Ja, sehr gerne.
Ja. Fang du mal an. Ja, mit dem ersten.
Mag ich starten. So, wie viele Posts habt ihr gelesen zum Thema Kalender optimieren? 10.000 Stück. Christina schrieb dazu, was habe ich gelernt und was werde ich nie wieder anders machen? Meinen Kalender nicht auf Zeiteffizienz zu optimieren, sondern auf die Balance meiner Energie. Meetings werden danach bewertet, wie viel Brain, Emotional Invest, Präsenz und Energie sie mir abverlangen und auch so gefiltert und gecapped. Das Ergebnis sind bessere Entscheidungen statt Zombie-Mode ab 15 Uhr. Erzähl uns jetzt irgendwas. Wie vermeidest du den Zombie-Mode ab 15 Uhr?
Ja, wahrscheinlich ist das dieses Learning, was für mich persönlich am wichtigsten war, beziehungsweise den größten Impact auf meine Zufriedenheit im Arbeitsleben hatte. Ich glaube, wir glauben ja alle, dass Zeit so die wertvollste Währung in unserem Leben ist. Und ich glaube, das stimmt auch in gewisser Weise. Aber was wir ja eigentlich damit meinen, ist, wie Aufmerksamkeit, wie präsent, wie bei der Sache kann ich eigentlich sein? Und mir ist dann aufgefallen, dass gerade in meiner Rolle als CEO natürlich meine Aufgabe ist, irgendwie möglichst gute Entscheidungen auch unter Risiko zu treffen. Und ich als Person einfach auch immer gerne herbeigezogen werde, um gute Energie zu versprühen. Also das ist schon auch so. Das heißt, diese gute Energie, die Good Vibes, über die wir auch viel sprechen, das ist für mich so mein größtes Asset, um jetzt hier mal ökonomisches Vokabular einzuführen. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, wie kann ich denn das ein bisschen besser, wie kann ich besser damit haushalten? Und diese normale Technik, die wir wahrscheinlich alle in unseren Kalendern haben, irgendwie Termine zu strukturieren nach Themen oder nach Wichtigkeit oder sowas, hat für mich nur bedingt funktioniert, weil ich dann schon gemerkt habe, keine Ahnung, ich sitze irgendwie beim Socializing Business Lunch und ich kann einfach nicht mehr. Und ich bin eigentlich nicht in der Verfassung, in diesem Modus, in der ich sein müsste, um hier gute Ergebnisse zu erzielen. Und habe mich dann gefragt, okay, welche unterschiedlichen Denk- und Arbeitsmodi habe ich denn in meinem Alltag so? Wie viel Energie kosten die mir ganz persönlich? Und wie viel kann ich maximal an Terminen sozusagen in dieser Kategorie eigentlich so haben? Und habe dann angefangen, meinen Kalender danach umzustrukturieren. Das bedeutet für mich ganz konkret, dass ich, also weil Socializing kostet mich am allermeisten Energie, dass ich das auf jeden Fall begrenzen muss, damit ich irgendwie um 18 Uhr auch noch guter Dinge in mein Privatleben gehe und eben keinen Mist verzapfe.
Nicht grandios, weil es im Prinzip ja der Einsicht folgt, man kann Zeit gar nicht managen, sondern man kann nur den eigenen Umgang mit der Zeit managen. Und das klingt sehr stark nach, du managst deinen Umgang mit der dir zur Verfügung stehenden Zeit. Und ich finde es super, super schön zu sagen, du fragst dich wirklich, was brauchst du? Was kannst du geben? Wann bist du dazu in der Lage, was zu geben? Also wie ist deine persönliche Energiekurve? Also mich hat das sehr, sehr inspiriert und erinnert mich sehr auch an meine Partnerin Santi Almas, die das wahrscheinlich auch unterschreiben würde. Wie ist das bei dir, Henrik?
Ähnlich. Und ich, meine Frage an dich, Christina, wäre, wie fühlst du diese Energie? Wie quantifizierst du die Energie? Energie klingt jetzt, wir wissen alle, wie schnell das klingt kann. Das klingt schnell nach Räucherstück, steht dann Esoterik. Was heißt für dich Energie? Wie kannst du sozusagen etwas Griffiges geben für uns?
Ja, ich glaube erstmal, ich quantifiziere da gar nichts, sondern ich frage mich eher so mit welchen Eigenschaften oder mit welcher Art muss ich denn eigentlich in diesem Termin erscheinen, dass meine Mitmenschen das Bestmögliche erreichen können? Das bedeutet für mich zum Beispiel auch, oder ist für mich Kernaspekt von Führung. Und es gibt natürlich Meetings, da bin ich eher so als Sparringspartnerin, muss eher aktiv zuhören, in den richtigen Momenten was sagen. Und das erfordert ja eine andere Form von Aufmerksamkeit und auch eine andere Form von emotionaler Präsenz, als wenn ich jetzt bei einem Informationscall aus dem Netzwerk teilnehme. Und wie gesagt, sowas wie ein intimeres Gespräch oder ein Personalgespräch oder auch ein Kundengespräch beispielsweise, da habe ich mich eben dabei ertappt, dass ich häufig die Person bin, weil ich das auch gerne mache und weil ich es auch gut kann, die dann so Energie in den Termin pumpt, sage ich jetzt mal ganz blöd, Leute auch anzündet, motiviert, in Kollaboration bringt. Und das kostet mich aber natürlich mehr Energie, als wenn ich da nur sitze und zuhöre. Und das für mich rauszufinden, war ein spannender Prozess. Und deshalb weiß ich auch gar nicht so genau, ob das Endergebnis dann nur der Kalender war und jetzt der neue Farbcode oder nicht eigentlich auch der Weg dorthin, mich damit auseinanderzusetzen, was mache ich denn da eigentlich den ganzen Tag und auf welche Ressourcen muss ich zurückgreifen können, damit das gut funktioniert.
Spannend. Ich habe mal in meinem anderen Podcast, haben wir meinen Gast gehabt, war ich selber leider nicht dabei, hat Christoph, mein Co-Host, in dem anderen Podcast gemacht. Der hat sich unterhalten mit einem ehemaligen Assistenten eines US-Präsidenten, Warren Rustin, mittlerweile über 80 Jahre alt, der war Assistent von Gerald Ford. Und als der diese Rolle übernommen hat, die haben das ja sehr, zwar als der Nixon abtreten musste, wurde quasi Ford Präsident und Warren wurde quasi vom Assistenten des Vizepräsidenten zum Assistenten des Präsidenten. Und der hat hat die Frage gestellt, ist nicht die Logik, nach der wir deinen Kalender, lieber Präsident, führen, völlig falsch? Die hatten damals die Logik, man nimmt alle Anfragen in der Reihenfolge der Wichtigkeit und organisiert so den Kalender. Also das ist doch völlig falsch. Eigentlich müsste man doch erstmal sich die Frage stellen, was deine Legacy ist oder was ist ihre Legacy? Was wollen sie, dass die Leute am Ende der Amtszeit über sie sagen? Und aus dieser Legacy Prioritäten abzuleiten und danach den Kalender zu gestalten. Das fand ich super smart. Und wenn ich mir jetzt deine Variante anhöre und die, hätte ich am liebsten die Mischung aus beiden.
Ihr klingt danach. Probieren wir mal aus im Nachgang.
Sehr, sehr cool. Dann lass uns mal auf Nummer zwei gucken, finde ich sensationell. Also dein zweites, was du im letzten Jahr wirklich gelernt hast und nie wieder anders machen würdest. Die einzigen KPIs, die wirklich was verändern, sind die, die emotional mit Menschen resonieren. Betroffenheit ist der größte Boost für schnelles Handeln.
Welcher Satz? Word.
Ja, ich glaube, jeder von uns befindet sich ja gerade in irgendeiner Form von Transformation, egal ob wir es wollen oder nicht. Und unterschiedlichste Facetten und unterschiedliche Bereiche in unserem Leben erfordern von uns, dass wir unser Verhalten ändern. Und das ist ja, wie wir alle wissen, gar nicht mal so einfach. Und ich finde, dass wir, ich komme ja aus der Strategie und da ist ja auch mal wahnsinnig viel so verkopft und rationalisiert. Und man fokussiert sich viel auf sehr abstrakte KPIs, Umsatz, Sales, Revenue, dies, das. Und das berührt uns Menschen ja aber nicht. Und das fand ich eine spannende Erkenntnis, wenn man so drüber nachdenkt. Also ich kenne sehr, sehr wenige Menschen in meinem Leben, die morgens irgendwie aus dem Bett springen und sagen, ey, geil, ich kann heute irgendwie wieder für 5% mehr Umsatz sorgen. Und ich glaube, deshalb sind auch so viele Initiativen, also deshalb laufen auch so viele Initiativen ins Leere, weil sie eine Betroffenheit oder ein Interesse von Menschen suggerieren an Themen, die uns eigentlich gar nicht so sehr interessieren. Und da war eine spannende Frage, der ich mich dann geöffnet habe, okay, aber wie müsste man denn dann KPIs definieren, dass sie eine persönliche Leidenschaft integrieren oder voraussetzen? Was würde mich als Menschen einfach nochmal anders zu einer Veränderungsbereitschaft bekommen als ein abstraktes Ziel? Und das ist natürlich eine sehr persönliche Frage und das erfordert auch ein Kennenlernen des Gegenübers. Was interessiert den eigentlich? Was motiviert den? Aber ich habe schon gelernt, dass in dem Moment, wo wir betroffen sind, interessiert es uns dann doch ein bisschen mehr. Und wir sind bereit, mehr zu geben oder auch einen größeren Beitrag zu leisten.
Wie machst du Menschen betroffen?
Also bei uns, bei Different gilt zum Beispiel eine Regel, dass diejenigen, die betroffen sind, entscheiden dürfen. Das macht schon mal einen großen Unterschied, weil das einerseits impliziert, dass die Leute, die nicht betroffen sind, auch nichts mehr zu sagen haben. Und das inkludiert auch mich an vielerlei Stelle. Das heißt also Kontrolle abgeben. Und es bedeutet aber auch, dann die Betroffenen in den Entscheidungsprozess zu inkludieren. Und da muss man natürlich so ein bisschen kreativ und offen sein, weil die Ergebnisse auch sehr unterschiedlich sein können. Also Kolleginnen von mir ist zum Beispiel super wichtig, dass gewisse Themen nachhaltig sind, egal was es ist. So. Anderen ist wichtig, dass es möglichst kreativ ist oder dass es auf jeden Fall was ist, was vorher noch niemals jemand gemacht hat. Und sich dann zu überlegen, okay, wie kriegen wir jetzt eigentlich unser Unternehmensziel oder die Strategie synchronisiert mit diesen persönlichen Dingen, mit diesen persönlichen Zielen, schafft dann, glaube ich, was, wo man wünschenswert auch drauf hinarbeiten möchte und nicht einfach nur was quasi top-down einmal entschieden wurde, aber mit mir als Person überhaupt nichts zu tun hat.
Oh. Spannend, ich mag dieses betroffen sein, finde ich super. Wir haben mal den, Entschuldigung, ich werde auch nicht mehr, ich werde es irgendwann mir abgewöhnen, Henrik, von einem anderen Podcast zu reden, letzte Mal heute, den Gründer von Holacracy One, Brian Robertson. Holacracy ist dieser Führungsansatz zu sagen, wir brauchen gar keine hierarchische Führung, es gibt nur noch thematische Führung, Führung in Rollen. Also jeder Mensch in der Firma, jeder Mensch hat Führungsrollen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Konzept Führung und Rollen kommt ja zu sowas ähnlich. Ne? Wenn man eine Führungsrolle hat, ist man sehr betroffen. Dann gibt es andere Leute, die es auch betrifft. Und die haben eine Regel in Meetings, in ihren Tactical, die unterscheiden bei ihren Meetings in Strategic, Tacticals und Governance. Strategisch heißt wirklich, wir reden nur darüber, wo wir mit der Firma irgendwie hinwollen. Taktik heißt wirklich, wir wollen dort Entscheidungen abhaken, in schneller, kurzer Abfolge. Und Governance geht dann eben darum, wer tritt wem auf die Füße und sind die Rollen sauber sortiert. Und bei den Tacticals, haben wir, glaube ich, so eine Harvard-Studie drüber gemacht, sind die 8-mal so schnell wie normale Meetings, weil sie das Prinzip in einem Meeting umdrehen. Jemand kommt mit einem Punkt, mit einer Entscheidungsvorlage, der die Entscheidung auch verantworten wird. Und man meldet sich nur, wenn man betroffen ist oder wenn diese Entscheidung das eigene Tun einschränkt, behindert oder zumindest berücksichtigt werden muss. Dann hat man das Recht, was dagegen zu sagen. Dreht das Prinzip um. Nicht jeder labert rein und sagt seine Meinung dazu, sondern nur, mich betrifft es aus dem und dem Grund, ich würde noch gerne die Frage klären. Und das führt dazu, dass ganz viele Entscheidungspunkte einfach so durchgehen, weil man sich eben nur dann meldet, wenn es einen betrifft.
Ja, ich glaube, das ist ein Gamechanger, weil es auch mit diesem Vorurteil aufräumt, dass andere Organisationsmodelle, die sehr auf Eigenverantwortung oder Dezentralisierung von Verantwortung setzen, dass die zu so einer Basisdemokratie führen. Das muss eben gar nicht so sein. Das würde ich auch persönlich extrem anstrengend finden, wenn es so wäre.
Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Ich ahne, ich muss sie ganz hinten anstellen, weil sonst sprengen sie unser Gespräch. Ich mache mal ganz artig weiter mit Punkt Nummer 3. Okay, darf ich?
Okay. Ja, unbedingt. Du darfst alles.
Drittens, Hashtag Systemfrage, oder? Das komme ich später. Drittens, die richtige Priorisierungsfrage ist nicht, kriege ich das noch runter, sondern habe ich den Raum, es richtig gut zu machen. Super stark. Vielleicht kannst du da deine 2, 3 Gedanken, wie lebst du es im Alltag?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einer sehr persönlichen Erkenntnis entwachsen, weil ich liebe meinen Beruf. Ich gehöre nicht zu der Kategorie, ich mache das jetzt mal kurz, bis ich 50 bin und danach mache ich irgendwie eine Yoga-Ausbildung oder sowas und mache was Richtiges, sondern ich hoffe, dass ich auch noch in 20 Jahren den Beruf mache. Und was mich daran reizt, ist einfach eine gewisse Qualität in den Ergebnissen. So. Und irgendwann, da sind wir eigentlich wieder bei Punkt 1 mit Zeit und Energie, merkst du halt, okay, wenn ich jetzt aber zu allem Ja sage und wenn ich jede Frage nach Hilfe oder Support oder Sparring mit Ja beantworte, dann kommt da nur noch so halbgares Zeugs raus. Und das hat mich wahnsinnig unglücklich gemacht. Also fast schon so einen physischen Schmerz, wenn du auf das Ergebnis guckst und weißt, das ist jetzt einfach nicht das Beste, was du hättest bringen können. Und diese Frage zwingt mich einfach dazu, 5-mal Nein zu sagen, um einmal richtig Ja zu sagen und dann aber auch geilen Scheiß abzuliefern. Und ich glaube, das ist ja was wir in unserer Branche auch nochmal anders auf die Fahnen schreiben als vielleicht in anderen Industrien und was uns irgendwie auch als Menschen ausmacht.
Wie schaffst du es, konsequent zu bleiben? Weil ich finde, in der Theorie stimmen dir wahrscheinlich alle zu, in der Praxis merke ich, jetzt sagt man sich, ach, das kann ich jetzt auch noch irgendwie runterkriegen und dann habe ich es heute vom Tisch und ja, ich habe auch noch einen Stakeholder, stimmt eigentlich auch, das kriege ich da reingeschoben und so weiter und so weiter. Wie schaffst du es, die Linie zu ziehen und vor allem auf einen zu behalten und nicht einzuknicken und sagen, ach komm, das geht schon noch?
Ich würde lügen, wenn mir das immer gelingt, ne? Aber ich meine, wie du weißt, ich bin auf jeden Fall schon mal per se ein sehr konsequenter Mensch und ich glaube, was mir einfach hilft, ist, beide Seiten schon mal sehr persönlich erfahren zu haben. Also ich habe in kleineren Agenturen gearbeitet, wo ich gesehen habe, welche Qualität möglich ist, wenn alle diesen Raum füllen und danach wird man einfach süchtig. So. Und dann habe ich auf der anderen Seite gesehen, wie es ist und ich will jetzt nicht klein oder versus groß ausspielen, das hat damit erstmal per se nichts zu tun, aber in etwas größeren Konstrukten, wo man dann irgendwie auch 1000 Projekte gleichzeitig betreut und habe gesehen, was da rauskommt und habe gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich möchte. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall, weil man irgendwie in sich weiß, es geht überhaupt.
Ja, sensationell. Also das ist genau das, was ich nicht kann und gerade mühsam versuche zu lernen. Und dieses, also was mir hilft, also überhaupt intellektuell mal da auch rein zu grätschen, ist, jedes Nein, was du sagst, ist ein Ja zu dir selbst. In deinem Fall zu deinem Qualitätsanspruch, zu dem habe ich geklaut, ich weiß nicht mehr von wem, aber Okay, die sind ja offen. Meine Therapeutin hat mir das so gesagt. Jedes Nein ist ein Ja zu sich selbst. Und das ist genau das, was hinter deinem Ansatz steckt. Ne? Und wenn dein Ansatz ist, ich habe total Spaß an meinem Job, mein Antrieb ist, wirklich exzeptionell gute Arbeit zu machen, dann sagst du Ja zu dieser guten Arbeit, Ja zu deiner Energie, die du eben nicht in jedes Projekt geben kannst, sondern nur in besondere Projekte, wo du sagst, da habe ich die Zeit, da habe ich den Bezug, die Betroffenheit, also kaufe ich glatt und hilft mir sehr, der Ansatz. Nummer 3.
Christina.
Ja, vielleicht ganz kurz, ich muss einmal hier das Format crashen, weil ich glaube, das ist ein guter Moment für einen Disclaimer, weil ich habe ja diesen Post damals auch nicht benannt, 6 Tipps für richtig gutes Management oder Leadership oder sowas, sondern erstmal nur über mich selbst geredet. Und ich glaube, das ist super wichtig und das ist mir auch super wichtig, dass das jetzt nicht so rüberkommt, als hätte ich hier die Weisheit gepachtet und das würde für jeden funktionieren. So, ich glaube, die Kunst besteht ja darin, irgendwie sich selbst so gut zu verstehen, dass man checkt, was funktioniert für mich als Mensch. Das kann für ganz, ganz viele auch voll in die Hose gehen, ohne Gewehr sozusagen. Und ist einfach erstmal nur ein Angebot von meinen eigenen Learnings zu profitieren.
Genauso habe ich es verstanden. Trotzdem finde ich es super gut, dass du da nochmal eine Gebrauchsanweisung für gibst. Ja.
Christina, gewöhnen wir uns zu schnell an Mittelmaß? Ist das nicht?
Allerdings.
Ich mag es wahnsinnig. Ich liebe den Satz, den du gerade gesagt hast, wenn man einmal ein Gespür hat für, was ist richtig gut, wo kickt das, wo geht das Adrenalin hoch, wo entsteht was, dass man ab da versteht, was man nicht mehr möchte. Brauchen wir mehr Kante, mehr Radikalität, mehr Mut in die Lücke zu gehen? Brauchen wir all das, um aus diesem bloßes Vorne gesagt, ich zitiere die Zombie-Modus ab 15 Uhr rauszukommen?
Ja. Also ja, mit dreifachen Ausrufezeichen. Ich glaube, der korrekte Weg ist der falsche.
Ja. Und ich finde es so wunderschön, dass dein viertes Learning, dein ganz persönliches Learning, zeigt, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen du auch mit nicht perfekt leben kannst. Und das ist folgender Satz. Dein viertes Learning über dich selbst, handgemachte, unperfekte Selfie-Videos als interne Kommunikation haben in unserer Transformation mehr Impact gehabt als die durchdachteste Präsentation im All Hands. I like it a lot.
Ja. Ja, und wahrscheinlich ist das der, den ich am schwierigsten an. Ja, wirklich. Ja. Weil es natürlich auch maximal scheiße, kann ich jetzt hier einmal sagen, ist irgendwie diese Videogeschichte und Selfies und sich selbst dann nochmal sehen und die eigene Stimme hören und so weiter, ist, glaube ich, nicht so das Ding, was wir alle mögen. Und weil hier auch einfach so ein Ego-Insight drinsteckt, ne? Weil ich finde, gerade Strateginnen haben ja schon irgendwie so eine Berufskrankheit. Wir wollen alle möglichst schlau wirken, alles, was wir tun soll, fundiert sein mit Daten und Insights und das ist ja auch alles richtig, aber ich glaube, es hilft in gewissen Situationen einfach überhaupt nicht weiter. Und das habe ich gemerkt, wir haben ja letztes Jahr bei uns selbst eine relativ radikale Transformation auch vorgenommen. Und auch ich bin da in diese Falle getappt, mich vorne hinzustellen im All Hands, super durchdachte Slides, ganz, ganz viele Boxen mit lustigen Pfeilen, die dann alles irgendwie zeigen, was sich so verändern wird. Und dann irgendwie die Erkenntnis, ja, das ist alles schön und gut, aber das resoniert ja nicht mit Menschen auf ihrer persönlichen Ebene, sondern da bleibt die Frage offen, was macht denn das jetzt eigentlich mit dir oder was bedeutet das für dich? Und habe dann aus so einer Verzweiflungstat ehrlicherweise irgendwann an meinem persönlichen Küchentisch wirklich einfach so in die Kamera gesprochen und so erzählt, wie es mir so geht, wie ich das wahrnehme, wie es unserer Kultur gerade geht. Also wirklich wie so ein kultureller Wetterbericht, unperfekt reingesprochen und habe mir das keiner mehr angeguckt, sondern einfach ins Teams gepostet und musste mich dann wundern, dass ich darauf ja sehr viel gutes Feedback bekam, wesentlich mehr gutes Feedback, als ich jemals auf eine Präsentation erhalten habe, weil Leute sich tatsächlich nochmal anders angesprochen gefühlt haben. Vielleicht wurde auch ein anderer Raum aufgemacht, in dem man über auch mal Befindlichkeiten oder Empfindungen sprechen kann. So ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber das war eine harte Erkenntnis. Und seitdem gibt es unperfekte Selfie-Videos von mir im Teams-Kanal.
Super.
Ich zahle ab nächstes.
Achso, mach du erst. Sorry, wir haben gleichzeitig angefangen zu reden. Mach du erst.
beide schwer geatmet und wollten loslegen.
Nö, nicht schwer.
Ich finde eine Sache total interessant, weil man gedanklich schwer. Weil man könnte ja denken, naja, jetzt habe ich ihr nur nicht richtig zugehört. Sie hat doch gesagt, wir machen jetzt nicht mehr diese PowerPoint-Slide, schlaf, erklär mal eine Strategie irgendwo, sondern ich mache das jetzt so ganz nett und launig und ich setze mich, wir machen alle ein Frühstück zusammen und plaudern so ein bisschen, dann ist es getan. Sondern ich finde, und ich glaube, ich finde, in diese Pole rutscht man schnell rein. Entweder das ist statisch oder so pseudo-locker. Und ich finde, wie du es erzählst, es ist fast wie ein normales, sehr ernsthaftes Gespräch, was man mit Menschen führt. So. Habe ich das richtig interpretiert? Weil ich habe mir nämlich die Frage gestellt, als ich das erste Mal gelesen habe, dass mir, wie trifft man eigentlich den Korridor, ne? Zwischen nicht banal und irgendwie so, ja, zu hüftig und zu steif, sondern, und wie es auch, wie du es erzählst, verstehe ich so, als wenn du einfach die Leute ernst nimmst und sagst, ich erzähle euch jetzt mal, wie es ist. Habe ich das richtig interpretiert?
Genau. Also ich hoffe, dass es so ankommt. Ich glaube, der Vorhang wird einfach nochmal anders beiseite geschoben. Mhm. Und es ist Raum für das, was ist. Ungeschönt.
Das ist, glaube ich, ja, dies nicht geskriptete. Ne? Also du setzt dich hin in deiner Küche. Das ist ja die Atmosphäre, die wir am liebsten im Podcast auch erreichen wollen, dass du einfach nicht mehr realisierst, was es eigentlich ist. Und die Menschen haben ein Empfinden dafür. Da sitzt jemand, der spricht vom Herzen. Oder die spricht vom Herzen und das erreicht dich. Und das erreicht dich anders als ein gestagter, geskripteter Vortrag, der auch wichtig ist und den es auch braucht, bestimmte Dinge rüberzubringen. Aber dieses imperfekte Video als Leadership-Instrument ist absolut richtig, gerade in so einer Hybridkultur, wie wir die jetzt alle haben, wo wir die Menschen gar nicht mehr so oft sehen, dann auch zu sagen, okay, dann möchte ich aber trotzdem Bewegtbild schicken, weil das erreicht die Menschen, emotionalisiert die Menschen mehr als einfach jetzt eine Mail.
Ja, und gleichzeitig ist es irgendwie auch ironisch, finde ich, weil das erzählen wir ja unseren Kundinnen den lieben langen Tag. Und ich finde aber immer in dem Moment, wo es dann um interne Kommunikation geht, vergessen wir es irgendwie im Moment und machen halt genau das, was wir alle eigentlich nicht mehr wollen. Aber ja.
Ich würde gerne zu Punkt 5 gehen, weil ich gerne einen persönlichen Praxistipp hätte, basierend auf der 5. Ich darf vortragen.
Yes.
Jetzt geht's los. Fünftens. Wir alle kennen diese Meetings, die schlecht vorbereitet sind, nirgendwo hinführen oder wo man sich fragt, warum man überhaupt eingeladen wurde. Einfach gehen oder abbrechen, wenn es sein muss. Auch mittendrin. Best decision ever. Meine Frage an dich. Wie schaffst du das? Wie hältst du das durch bei aller sozialen Erwünschtheit? Und wir alle kennen das, dass man im Meeting saß und dachte, oh, wie bin ich hier reingeraten und wie komme ich hier schnell wieder raus? Wie machst du es die Sicht wahr, wenn für alle Beteiligten, wie ist dein Umgang damit?
Ich glaube, ich weiß gar nicht so genau, ob ich das wirklich gesichtswahrend für alle machen kann. Aber ich bin nicht so der höflichste Mensch, muss ich an dieser Stelle einmal sagen, sondern ich glaube, was man bei mir bekommt, und das kennen meine Kolleginnen mittlerweile von mir, ist Ehrlichkeit. So. Und ich glaube, man muss einmal unterscheiden, und ich hoffe, das gelingt mir, dass ich ja nicht nur da rausgehe, weil ich jetzt keinen Bock habe, mich mit Sachen auseinanderzusetzen oder weil mir meine Zeit zu schade ist oder sowas, sondern es ist eher so ein Abstimmen mit den Füßen, wenn ich das Gefühl habe, okay, es bringt hier auch einfach nichts mehr und wir verkanten uns. Ich weiß nicht, das würde mich gleich mal bei euch interessieren, wie ihr das so schafft. Ich habe schon das Gefühl, dass immer noch sehr viele Menschen Meetings einstellen, um sich vorm Arbeiten vielleicht nicht zu drücken, aber es ist halt sozusagen so ein Reflex, den man nachgibt. Und gleichzeitig empfinde ich es, also ich habe ein riesiges Problem mit Meetings, weil es mich vom Denken abhält. So. Und da einfach gemeinsam in eine bessere Balance zu kommen, ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wesentlich schwerer ist, ein Meeting, was irgendwie schon so am Derailen oder am Eskalieren ist oder irgendwie, ja, irgendwie nicht nach Plan läuft, wieder versuchen zu heilen in dem Moment. Oder man bricht es lieber einmal ab, atmet irgendwie durch und fängt es am nächsten Tag oder wann auch immer neu an. Finden das alle cool? Nee.
Super.
Aber das ist mir ehrlicherweise an der Stelle dann so ein bisschen egal, muss ich auch sagen.
Ja, also ich habe da ganz interessant, Ja, also ich hab da was ganz Interessantes mal gelernt. Entschuldigung, das ab jetzt kostet dann auch Geld. In einem Gespräch habe ich mal gelernt mit einem Facebook-Manager. Das ist bei Facebook, das ist schon ein paar Jahre her, nur eine Meeting-Regel gibt, die fürs ganze Unternehmen gilt. Und diese Meeting-Regel heißt, wenn immer du das Gefühl hast, du sitzt in einem Meeting, du kannst nichts dazu beitragen oder du nimmst nichts mit, was dir hilft, kannst du aufstehen und gehen. Wenn du es vorher schon realisierst, brauchst du gar nicht erst hingehen. Das ist die einzige company-weite Meeting-Regel. Ich glaube, es kann helfen, dass man sowas auch mal thematisiert und in so eine Regel oder Tippsform gibt. Und ich habe das damals von dem gehört, dass selbst so junge Praktikanten, die das dann machen, so Applaus kriegen und sagen, ja cool, mach, so ist gedacht. Und zweiter Gedanke, der mir dazu kommt, gerade durch Zufall so einen Artikel vom BCG Henderson Institute gelesen, Are We Collaborating Too Much? Also der ist Anfang des Jahres gekommen, wo die Studien zitieren, dass zu große Teams, zu große Gruppen, die sich treffen, schlechtere Ergebnisse treffen als kleinere, dass es eben ein zu viel in Collaboration gibt. Ne? Wir können beobachten in den letzten 20 Jahren, dass sich der Anteil von Zusammenarbeit dramatisch erhöht hat. Wir können beobachten, das hat Microsoft gleich nach Anfang der Corona-Krise ausgegeben, Anfangszeit, die wir in Meetings setzen, ver2,5-facht. Ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Also wir tendieren dazu, Probleme zu beantworten, machen wir doch mal ein Meeting. Und deswegen ist das ein Punkt, der mich total erwischt hat und den ich super gut finde, Christina. Nicht nur für Sie relevant, ich glaube für ganz viele andere auch.
Es gibt einen sensationellen Talk, ich habe aber leider den Namen vergessen, vielleicht kann ich das irgendwie nachreichen, von einem Menschen, der auch einen TED-Talk gehalten hat darüber, dass er findet, oder er hat, also ich finde, er hat recht, dass Büros eigentlich so konzipiert sind und Arbeit auch, dass sie uns permanent vom Arbeiten abhalten. Das war ehrlicherweise noch vor Covid. Ich glaube, viele Probleme haben sich von alleine gelöst. Aber das hat den Alltag, finde ich, sehr treffend beschrieben. Es ist halt sehr einfach, Probleme zu demokratisieren und sehr viel schwerer, eine Lösung zu finden.
Ja. Das Schwierige ist, dass das Büro auf der einen Seite der größte Distraction-Orb ist und auf der anderen Seite der größte Unplanned Collaboration, Unplanned Innovation Ort, ne? Und da das richtige Maß zu finden, zu sagen, wie kriege ich es hin, dass ich diese ungeplante Innovation hinkriege, mich dem auch stelle, also dieser Watercooler-Effekt und so weiter, aber gleichzeitig mich auch so abgrenze, dass ich eben auch meine Arbeit geregelt kriege. Ein interessantes Spannungsfeld, ja.
Christina, hast du verschiedene Kategorien an Meetings? Ich merke manchmal, ein Meeting im Kalender ist erstmal ein Meeting, eine halbe Stunde, sagen wir mal, eine Viertelstunde, spielt keine Rolle. Und es gibt verschiedene Energien. Man kann reingehen und sagen, 10 Punkte, sie werden vorgetragen, wenn es kein Widerspruch gilt als entschieden, 10 Minuten, Meeting ist vorbei, Wiedersehen. Oder es gibt das Meeting, wo jemand kommt rein, macht einen kleinen Witz, es ist irgendwie charming, es ist lustig, man gibt sich ein bisschen Raum von der Plauderei, du hast über Energien gesprochen, man merkt, ja, die Energie hängt jetzt ein bisschen, vielleicht muss ich ein bisschen Energie reingeben, weil ich sehe in 2, 3 Gesichter, die schlechte Laune haben. Wie kategorierst du diese verschiedenen Situationen, die es hier geben kann, die alle im Kalender erstmal nur ein Block sind? Es ist eine Frage, also deklarierst du den Termin anders? Sagst du, das ist ein Abstimmungsmeeting, das ist ein Gesprächsmeeting, das ist ein etwas dazwischen? Hast du da ein System?
Ja, also ich deklariere das sehr explizit, weil ich im besten Fall ja auch mitgeben möchte, was erwarte ich von dir in diesem Meeting? Also was soll dein Beitrag sein? Schaffe ich das jetzt immer? Nee, wahrscheinlich auch nicht, aber das hilft ja schon mal immens. Und ich glaube, was auch wichtig ist, das haben, glaube ich, viele bei dem Post auch missverstanden. Mir geht es ja jetzt nicht, ich bin hier nicht die Effizienz in Person, die versucht, möglichst wenig Minuten im Tag irgendwie mit Menschen zu verbringen, sondern mir geht es um die Qualität der Interaktion. Und mein am wenigsten liebsten Meetings, also ich hasse es wirklich, sind diese Meetings, wo man gemeinsam auf eine Excel starrt und eine Person hat die Aufgabe, sie vorzulesen. Und das sind die Meetings, die ich loswerden möchte, ne? Weil da reicht es auch wirklich, eine E-Mail zu schicken, sagen, lies dir die Excel durch und wenn du Fragen hast, setzen wir uns nochmal zusammen. Und davon gibt es aber tatsächlich immer noch zu viele.
Ja. Ja, regelmäßige Meeting-Inventur ist cool, ne, dass man wirklich guckt, was braucht man eigentlich, welches Meeting auch mal bewerten lassen die Leute, ne, also wenn man so Regeltermine hat. Was bringt mich weiter, was gibt mir Energie und dann regelmäßig auch ausmisten, ist einfach schon mal ein Hack, um davon wegzukommen, ja. Sorry, Henry, schon wieder zwei alte Männer reden gleichzeitig. Oder sei ein junger Mann und ein alter Mann.
Das ist alterslos, alles ist alterslos. Komm, wir gehen einfach, wir nutzen es einfach, geht zu sechs rüber. Ich finde übrigens auch okay, gut, dass du widersprichst allen, na, ich habe so viel Fragen zum Meeting, aber boah, das Tempo hoch. Ich finde auch gut, Christina, dass du nicht die alte Regel, es sind 3 Punkte oder 5 Punkte oder 7 Punkte, irgendwie ja, vom Gefühl, dass du 6 Punkte hast. Finde ich auch sensationell gut.
Finde ich auch gut.
Ja, einfach gut. Ja. Irgendwie gefällt mir das. Das nächste Mal schreibe ich auch nicht A, B, C, sondern einfach nur A und B oder sowas. Das gefällt mir gut.
Also Nummer 6.
Die beste Idee für Kollaboration.
Ich bin dran.
Du, Michael.
Ich bin dran.
Du
bist ich bin dran.
Jetzt überschlagen sich die Emotionen. Du bist dran.
Nö, einfach nur, so haben wir es besprochen. Die beste Hygiene für Kollaborationskultur. Feedback wird sofort gegeben oder für immer runtergeschluckt. No comments from last season. Da habe ich richtig Bock zu diskutieren.
Ja, ich auch, weil das ist wahrscheinlich eins meiner Herzensthemen. Ich liebe Feedback und hatte tatsächlich bislang immer Glück oder Pech, könnt ihr jetzt entscheiden, in Organisationen arbeiten zu dürfen oder zu müssen, wo die Feedback-Kultur so lala war. Also wo viel entweder hinter vorgehaltener Hand oder zu spät, 8 Monate später in einem Jahresgespräch oder halt auch gar nicht, weil wir haben uns alle so lieb und haben Familienkultur und sind alle Harmoniebärchen und da ist es ja ganz schön schwierig, auch diese Konflikte auszuhalten. Und irgendwann dachte ich so, okay, das bringt jetzt hier alles nichts. Salami-Taktik, kleine Schritte, das dauert mir zu lange. Und dann haben wir eher den radikalen Weg gewählt und gesagt, wir führen mal diese Regel ein und versuchen es mal damit. Und natürlich fällt es sehr vielen Menschen sehr schwer, weil es natürlich auch sehr streng ist. Was heißt jetzt genau sofort? Ist es ein halber Tag? Ist es ein Tag? Ist es eine Woche? Auch solche Fragen kamen dann natürlich. Aber ich glaube, es geht einfach darum, anzuerkennen, dass es die Situation gibt, in der Verhalten gefeedbackt werden kann. Und das ist halt die Situation, in der es passiert ist, wo die Erinnerung auch noch relativ frisch ist und nicht erst 10 Monate später gesammelt.
Auch was ich dir schon immer mal sagen wollte.
Ja, genau. Genau. Raus damit, ist mein Plädoyer. Jetzt ihr.
Jetzt du, Michael. Du bist jetzt nur so fraulich. Support Nummer 6.
Feedback ist ein Thema, was mich extrem beschäftigt. Habe sehr viel dazu gelesen, sich mich sehr viel damit beschäftigt. Therese Houston ist meine Wonder Woman zu dem Thema Make Feedback Your Superpower, hat sie geschrieben. Von der stammt das legendäre Zitat, Feedback is no rocket science, it's harder. Und sie sagt, das ist sehr radikal zu dem Thema. Sie sagt beim Thema Feedback, 80% der Menschen, der Führungskräfte, die Feedback geben, glauben, sie geben gutes Feedback. Und 80% der von diesen Menschen geführten Menschen sagen, ich kriege scheiß Feedback. Also das Gefühl, kriege ich gutes Feedback, gebe ich, ne? Also das ist komplett, trifft nicht auf dieselbe Einschätzung durch die Empfänger von Feedback. Ein Learning. Zweites Learning, wir geben zu wenig positives Feedback, viel zu wenig. Da gibt es auch Studien dazu. In den besten Teams der Welt wird 5,6 Mal so viel positiv gefeedbackt wie negativ. Also in Deutschland gibt es ja immer dieses Jahr, nicht kritisiert ist ja gelobt genug. Drittes Learning, was ich von ihr bekommen habe, wann immer du den Impuls hast, negatives Feedback zu geben, zu kritisieren, denk eher darüber nach, ob es nicht eher was ist, wo du den Menschen, denen du feedbacken möchtest, coachen oder mentoren oder irgendwie auf jeden Fall nicht, indem du nicht sagst, das war scheiße, sondern eher fragst erstmal. Mehr fragen als sagen. Und dann, wenn du merkst, die Person kommt nicht auf das, was dich stört, kannst du immer noch dann kritisieren. Aber erstmal zu gucken, hey, ne, also Beobachtung trennen von Interpretation, nicht, ey, du nimmst die Arbeit nicht ernst, du bist dreimal zu spät gekommen im Meeting, sondern ich habe irgendwie beobachtet, du bist dreimal zu spät ins Meeting gekommen, kenne ich gar nicht von dir, was ist los? Was hast du ein Thema? Und dann erzählt dir vielleicht die Person, du, ich habe eine Mutter, die im Sterben liegt und ich hätte ich vielleicht sagen sollen, ich habe im Moment andere Prioritäten. Also das sind so damit hat die mich so aus meiner Komfortzone rausgehauen. Deswegen, das wollte ich einfach nur einmal loswerden. Was ich aber total unterschreibe bei dir, ist dieses Geschwindigkeit. Das habe ich, seit ich mit Swantje zusammenarbeite, lerne ich das quasi täglich. Ne? Ich bin noch von keinem Menschen so viel kritisiert worden wie von Swantje, aber auch von keinem Menschen so gelobt worden wie von ihrem beruflichen Kontext. Und da bleibt nichts irgendwie hängen über Wochen und Monate. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir hingekommen sind, aber jetzt so in unserem dritten Jahr der Zusammenarbeit würde ich sagen, sind wir in diesem Echtzeitmodus. Und deswegen finde ich dieses deinen letzten Satz aus deinem Post, dieses No Comments from Last Season, finde ich Weltklasse. Also von daher, ich sehe das ähnlich mit ein paar Ergänzungen.
Ja, auch ein weiterer druckreifer Satz. Ich habe mal eine Frage der Christina, die Sätze zu schlau und toll, wie du sie nochmal ausführst und so weiter. Ich habe eine These. Ich habe die These, dass all das nur möglich ist, so zu leben, wenn man einen gewissen Grad an innerer Sicherheit, Reife, Freiheit, innere Konsistenz hat. Bleibt beim Thema Feedback. Ich habe selber davor beim Thema Meeting gesagt, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen, ich könnte ein Unwohlsein haben, wenn wir aus so einem Meeting rausgehen, weil ich denke, dann irgendwie, das hat ja ganz viel mit mir zu tun, weil ich mich nicht traue, die Konsequenz und vielleicht auch mal die Reaktion auszuhalten. Wenn ich Feedback gebe und selbst auch bekomme, für viele ist es sehr, sehr schwer, Feedback zu bekommen und das auszuhalten, dass sich jemand lobt, ist, glaube ich, auch ein großer Teil. Wie siehst du das? Was glaubst du, wie ist deine innere Arbeit? Wie schaffst du es, in einen Zustand zu kommen? Auch diesen, die Klarheit, die Konsistenz, die Power auch zu haben und all das auch wirklich durchzuziehen und nicht nur auf den Satz zu schreiben und sagen, Montagmorgen, ach, na ja, ich mache jetzt doch nochmal das und das. Weil ich einen schlechten Tag habe. Ich weiß, eine große Frage, aber wie siehst du es? Siehst du es auch so oder sagst du, es ist einfach im Kopf zu lösen oder wie ist dein Herangang? Wann fällt es dir schwer, es durchzuleben? Wann fällt es dir einfach?
Da könnte ich jetzt natürlich eine Stunde zu philosophieren. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich glaube einfach, dass das die Summe ist von sehr viel Arbeit, wie du schon richtig erkannt hast, die ich mit mir selbst gemacht habe. Ich kenne mich einfach sehr gut selbst. Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, was ich schwieriger ertragen kann und so weiter. Und dann sind es immer wieder so Mikromomente und Erfahrungen, die ich so im Laufe meines Arbeitslebens angesammelt habe, wo ich so dachte, nee, so nicht. Also zum Beispiel, um jetzt beim Thema Feedback ganz kurz zu bleiben, das Schlimmste, was ihr mir antun könntet, ist Feedback-Sandwich. Weil dieses, ich sag dir jetzt was Nettes, dann kommt das Eigentliche und dann kommt wieder was Nettes. Ich fühle mich überhaupt nicht ernst genommen, weil also so viel Intellekt habe ich dann schon, dass ich das einfach auf Anhieb durchschaue. So. Und ich glaube, viel von meiner Arbeit ist einfach, ich nehme mein Gegenüber ernst mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Und ich nehme mich aber auch nicht zu ernst, aber sozusagen, ich nehme mein Wohlbefinden irgendwie ernst. Und von daher, und vielleicht ist das so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von diesen 6 Punkten. Es soll halt, wie gesagt, nicht der nächste Beste, das maße ich mir auch gar nicht an, von toller Führung oder sowas sein. Weil ich glaube, dass für alle Menschen, die irgendwie in Führung sind, diese Selbstkenntnis und die Selbstführung der allererste Schritt sein muss. Und ich glaube, dass wir zwar alle über Selbstführung sprechen, aber dass wir noch nicht komplett verstanden haben, wie tief das eigentlich gehen muss.
Ja, 100% Zustimmung, sehe ich ganz genauso. Ja. Also müsste eigentlich einen Waffenschein machen für Führung, also Waffenschein, also einen Führerschein für Führung. Und dazu gehört eben genau wie bei einer Fahrprüfung, da musst du ja nachweisen, dass du zu Verkehrsregeln kennst und weiter. Bevor du auf andere Menschen losgelassen wirst als Führungskraft, musst du erstmal ein Diplom in Selbstführung haben. Also erstmal wissen, wo stehst du überhaupt, was kannst du, was bringst du mit, was sind deine Blindspots, was sind deine Punkte, wo andere Leute dich ergänzen dürfen. Also selber ein Gefühl, deswegen fand ich schön, wie du gesagt hast, du arbeitest an dir und mit dir. Das ist absolut Grundlage und das hört auch nicht auf, nur weil man es einmal hingekriegt hat, sondern das ist eine Sache, die gehört zum Führungsjob dazu. Muss ich jeden Tag wieder fragen, wie setze ich meine Prioritäten, wie gehe ich in den 1-zu-1-Dialog mit den Menschen, die ich führe, wie führe ich das Gesamtteam, was sind meine Interventionen, was sind meine Fragen, und dazu gehört erstmal, komm mit dir selber klar, bevor du mit anderen klarkommen willst.
Glaubt ihr, und das ist schon fast eine rhetorische Frage, dass wir dahingehend gut genug ausgebildet sind, dass wir eine Kultur haben, die genau das priorisiert? Oder sind wir eigentlich noch in der Steinzeit auf Fließband und entdecken so langsam, dass es eigentlich auch vor allem auch darum geht?
So, nein, sind wir nicht aufgestellt. Deshalb möchte ich ja eigentlich fast allen Menschen, mit denen ich arbeite, irgendwie direkt Therapeutin oder sowas empfehlen, weil ich das Gefühl habe, dass, also erstmal gut, das Gute sehen, viel ist ja auch in den letzten Jahren passiert. Es gibt irgendwie tolle Programme, es gibt Trainings und so weiter, hat sich ja wahnsinnig viel getan und so weiter. Aber ich finde, es kratzt teilweise einfach noch zu sehr an der Oberfläche und geht halt nicht dahin, wo es wirklich auch mal weh tut. Ne? Also weil viel mit sich selbst kennenlernen hat auch viel mit Selbstakzeptanz zu tun. Ich finde das Wort Selbstliebe immer ein bisschen überbordend. Ich muss mich nicht die ganze Zeit selbst lieben. Ich glaube, wir sind okay, wenn wir uns erstmal akzeptieren können. Und dazu gehören natürlich auch die Schattenseiten. Und da bringt mir auch nicht das Happy-Go-Lightly-Leadership-Programm was, was jetzt irgendwie nur auf meine eigenen Stärken aus ist. Und da würde ich mir ja vielleicht auch mal wieder radikalere Ansätze oder vielleicht auch mehr Offenheit wünschen. Aber vielleicht ist das auch zu viel verlangt. Michael, das ist, du kannst da doch bestimmt viel zu erzählen. Also
ich komme gerade, es passt gerade so schön. Ich komme gerade von einer Ausbildung aus London zum Thema stärkenorientiertes Arbeiten und Führen. Also ich glaube schon daran, dass das Rezept über die eigenen Stärken geht, dass du also es muss nicht jede Führungskraft dieselben Stärken haben. Das ist absolut Bullshit. Gibt's auch nicht. Es gibt Leute, die führen gut über ihre Art zu denken. Also sind eher strategische Führer. Es gibt Leute, die, weil sie eine gute Art haben, in Beziehung zu gehen. Es gibt Leute, die gut Einfluss nehmen können. Das, was man so klassischerweise vielleicht als Führung, so Kommunikation, solche Dinge. Und da gibt's eben aber auch Leute, die sehr gut durch umsetzen, die sehr einfach durch Vorbild, Walk the Talk führen. Man muss sich nur darüber bewusst sein, was sind meine Stärken, wie kann ich die in Führung effektiv einsetzen und wie gleichen vielleicht meine Teammitglieder oder meine Mitführenden meine Schwächen aus. Also ich habe zum Beispiel in meinen Top 10 Stärken 5 strategische, also Strategie an sich als Stärke, Futuristic, also Zukunftsorientierung, Ideation, also Ideen, Vorstellungskraft, dann Learner und Input. Also ich bin auch noch gut, irgendwie mir aus allen möglichen Fällen was zu ziehen. Ich bin aber zum Beispiel nicht gut in der Analyse und nicht so gut im Kontext. Das heißt, wenn ich ein Strategieprojekt wäre, bin ich gut beraten, Leute dazu zu holen, die das können. Ich bin, was jetzt so die Umsetzungsdinge angeht, bin ich ein sehr guter Activator. Ich bin super gut, Sachen anzuschubsen. Ich bin richtig scheiße in Dinge, so wie du als CEO eine Firma zu führen, bin ich gescheitert. Deswegen bin ich nicht mehr bei Think, weil das andere besser können. So, und ich glaube, Führung geht nur darüber, dass man wirklich klar erkennt und akzeptiert, welche Stärken habe ich und dann aber auch bereit ist, die Dinge, die man nicht kann, auszugleichen. So, deswegen Stärken.
Total, geil, jetzt kann ich dir einmal widersprechen.
Unbedingt. Hau rein.
Weil ich glaube, man kann sich ein System bauen, in dem das dann trotzdem funktioniert. Also ich glaube, womit ich auch
sagen
würde, ist, du könntest eine Firma führen, aber nur, wenn natürlich du ein anderes Team hättest. Ne? Weil das muss ich auch einmal sagen, ich bin zum Beispiel wahnsinnig schlecht darin, die letzten 20% von Dingen zu machen, weil die mich nicht mehr interessieren.
Ja.
So. Ich könnte das jetzt versuchen zu verstecken. Ich könnte versuchen, mir nur Rollen zu suchen, wo die nicht notwendig sind. Oder ich könnte mir einfach eine Person suchen, die einfach richtig gut darin
ist. Genau. Nein, du widersprichst mir null. Das ist genau das, was ich sage. Der Punkt ist nur der, als bei Think meine Partner damals gesagt haben, Michael, wir können uns ganz gut vorstellen, die Firma ohne dich weiterzuführen, haben weder meine Partner noch ich dieses Konzept gekannt. Wir haben uns perfekt ergänzt. Wir haben uns nur an den Schwächen der anderen aufgearbeitet und wir haben irgendwie eine komische Governance, was Entscheidungen angeht, gehabt. Mit dem Wissen heute, natürlich, du kannst mit meinem Stärkenprofil natürlich kannst auch CEO sein, aber du musst eben, genau wie du sagst, ich bin nichts für die letzten 20, wahrscheinlich bin ich nichts für die letzten 60%. Heißt, du brauchst eine extrem operationsstarke Person, die sehr gut im Prozessmanager ist, Dinge nachhält und auch mal Nein sagt, Alter, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. So. Und das gab's eben nicht. Und wir sind total derselben Meinung. Also man kann mit fast jedem, oder eigentlich kann man mit jeder Stärkenkombination führen. Man muss sich nur dieser Stärken bewusst sein und bereit sein, darüber zu sprechen, die auszugleichen oder die Stärken nutzen, um Themen, die man nicht so gut kann, anders zu lernen. Ich habe zum Beispiel bei meinem jüngeren Sohn, mit dem habe ich diesen Clifton-Test gerade gemacht, der hatte irgendwie 6 blau, also 6 Beziehungsmanagement und sagte, muss ich jetzt Personalchef werden? Ich mag doch Strategie, kommt nicht vor in den Top 10. Und ich sage, aber du kannst trotzdem in einem Strategieteam die Rolle spielen, du bist Harmonizer, du hast so viele Dinge, die Leute zusammenbringen, du kannst gut auch Menschen organisieren, das kann eine Rolle in so einem Team sein, deswegen musst du da nicht die besten Ideen haben, aber du sorgst dafür, dass das Team insgesamt die beste Idee hat. Und und das sehen wir auch an Top-Führungskräften, die völlig unterschiedlich zum Erfolg kommen. Nicht drüber nachzudenken.
Hendrik, was kannst du denn nicht so gut?
Ich versuche die Frage auszuweiten. Michael, du hast mir, glaube ich, vor 20 Jahren, ich kann mich erinnern, Michael hat für Ewigkeiten schon zu mir gesagt, pass auf, die Dinge, die du nicht kannst, sind offensichtlich, aber du kannst dafür andere paar Sachen ganz gut. Stärke die und such dir, stolper nicht über die Dinge, die du nicht so gut kannst. Und ja, ich würde auch sagen, ich habe auch die letzten 20-30% sind auch nicht meine Stärke. Und ich finde tatsächlich, was die Worte gefielen gerade bei euch, Bewusstsein, also sich wirklich dessen bewusst werden und auch in eine Konsequenz umzuwandeln und sich dann auch vielleicht die richtigen Role Models zu suchen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was incentivieren wir, welche Rollen? Welche Rollen stellen wir nach vorne und? Und das finde ich ganz interessant. Mhm. Jetzt, das ist fast dann die nächste Podcast-Folge. Aber zu sagen, was haben wir dann auch für Vorbilder? Wonach streben wir? Was ist überhaupt eine Führungskraft und so weiter? Genau das, was du gesagt hast, Michael, zu sagen, kannst halt 50 Interpretationen und Interpretationen einer anderen Führungskraft haben. So. Es ist nicht nur Maskuline, der alles an sich reißt, in vorne im Gewitter steht, sondern es gibt 1000 Interpretationen davon. Ja. Ich glaube, das alles aufzuweichen, aufzumachen und weiter zu kommen. Du bist von mir, was stellt das Blatt fest hinein? Ich glaube, wenn ich zurückblicke, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, war die Welt noch eine gänzlich andere. Und wenn wir jetzt in 20 Jahren uns nochmal verabreden, werden wir wieder eine andere sein. Ich finde das Gute, wir kommen voran, habe ich das Gefühl. Wir werden feiner, bewusster und auch weniger grobschlächtig, aber sind auch echt noch auf dem Weg, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich glaube, vieles ist einfach zu pauschal, zu einfach gedacht. Und deswegen mag ich mich, ich darf das sagen, Christina, mich mit dir auszutauschen, weil du immer dich nicht auf den zu einfachen Gedanken einlässt und nicht die Gewohnheit zu sagen, ja, es ist doch so, sondern dein Gehirn sich die Mühe macht, zu sagen, ist es echt so? Könnte es nicht anders sein? Ist das nicht Quatsch? Und das fand ich heute auch sehr inspirierend mit dir. Und mit Blick auf die Uhr, Michael, wollen wir uns
die halbe Stunde.
Ja, also wie ist es? Jeder von uns beiden eine halbe Stunde.
Hallo, ich habe mir nicht eine Sekunde gelangweilt. Ich hoffe, ihr auch nicht. Christina, vielen, vielen Dank für deine Inspiration und deine Selbstreflexion. Und das ist für mich ein modern Leader, wie du dir hier auftrittst. Absolut.
Michael, trauen wir uns, Christina zu fragen, Feedback auf die Folge? Trauen wir uns? Komm, wir trauen uns, Christina. Wie war die Folge?
Also ich habe mich auch keine Sekunde gelangweilt. Ich bin natürlich, also ich bin schon echt Deep Dive Mensch, ne? Also ich würde mich jetzt gerne an irgendeinen Tresen mit euch setzen und das noch so 3 Stunden vertiefen. Diesen Luxus haben wir heute nicht, aber vielleicht komme ich an anderer Stelle nochmal drauf zurück.
Super. Absolut. Das heißt, Michael, Christina kommt nochmal wieder.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Cool. Vielen, vielen Dank, Christina.
Danke euch.
Hallo, hier ist wieder Sissy aus der Heartbeat-Redaktion. Wir haben eine wahnsinnig tolle Neuigkeit für euch. Unsere liebe Kollegin Andrea Bison ist in der Schweiz zur Werberin des Jahres gekürt worden. Andrea ist CEO und Co-Founder von Think Zürich sowie Chief Growth Officer Think Germany. Und sie wurde dieses Jahr zum 4. Mal von der Schweizer Werbewoche für die renommierte Auszeichnung Werberin des Jahres nominiert. Und was sollen wir sagen? Die Fachjury und das Publikumsvoting haben sich für Andrea entschieden. Wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal von ganzem Herzen. Liebste Andrea, wir feiern dich und sind alle wahnsinnig stolz auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.